durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ein herzliches Willkommen. Wir setzen unsere Entdeckungsreise fort durch das alttestamentliche Buch Hiob. Sage und schreibe 28 Kapitel liegen hinter uns, die angefüllt waren mit den Reden von Hiobs Freunden Eliphas, Bildad und Zophar, sowie mit Hiobs Antwortreden. Inzwischen sind wir in Kapitel 32 angelangt, und da macht ein anderer von sich reden, nämlich ein gewisser Elihu. Er hat mitbekommen, was sich zwischen Hiob und seinen Freunden abgespielt hat, wie die drei krampfhaft nach irgendeiner Sünde gesucht haben, die angeblich schuld daran sein soll, dass Hiob sehr viel Leid ertragen muss, sprich, dass Gott ihn damit bestraft. Hiob wiederum hat alle Schuld von sich gewiesen, ist dabei aber deutlich zu weit gegangen. Er hat einerseits sich selbst als einen makellosen Menschen dargestellt und andererseits Gott ungerechtes Verhalten unterstellt. Beides findet Elihu unerträglich und er bittet deshalb darum, nun auf seine Argumente zu hören. Elihu, ein jüngerer Mann, der beobachtet und zugehört hatte, wie sich Hiob und seine drei Freunde in die Haare gerieten. Er meldet sich zu Wort, als alle anderen schweigen. Er ist zornig, so berichtet das Hiob-Buch ganz am Anfang von Kapitel 32. Ich zitiere, er ward zornig über Hiob, weil er sich selber für gerechter hielt als Gott. Auch ward er zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und dennoch Hiob verdammten. Und jetzt folgt die Begründung, warum er sich so lange zurückgehalten hat. Weiter ab Vers 4. Elihu aber hatte gewartet, bis sie mit Hiob geredet hatten, weil sie älter waren als er. Als Elihu nun sah, dass keine Antwort war im Munde der drei Männer, ward er zornig. Tja, was soll ich sagen? Die Zeiten haben sich eben geändert. Ein junger Mann von heute hätte sich wahrscheinlich schon viel früher in das Gespräch eingemischt. Und möglicherweise wäre das auch gut so gewesen. Andererseits wünscht man sich als älterer Mensch manchmal schon ein bisschen mehr Respekt von den Jüngeren. Doch gelegentlich sind die Älteren auch selbst schuld daran, wenn sie sich ins Abseits drängen lassen. Ich denke da an meinen Enkelsohn. Wenn der meine Frau und mich besuchen kommt, dann steht er natürlich im Mittelpunkt. Einfach deshalb, weil wir den kleinen Knirps so sehr mögen. Aber schon einige Male habe ich bei mir gedacht, bloß nicht übertreiben, sonst nutzt er das eines Tages aus und wickelt seine Großeltern einfach um den Finger. Elihu hat offenbar noch eine andere Kinderstube erlebt. Ab Vers 6 wird berichtet, und Elihu, der Sohn Barachels des Busiters, hob an und sprach, »Ich bin jung an Jahren, ihr aber seid alt. Darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, mein Wissen euch kundzutun. Ich dachte, lass das Alter reden, und die Menge der Jahre lass Weisheit beweisen. Aber der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht.« Soweit die Verse 6 bis 8. Nur damit kein Missverständnis entsteht, Elihu ist nicht in dem Sinne vom Heiligen Geist ergriffen, dass man sagen könnte, der Heilige Geist wohnt in ihm. So etwas geschieht erstmals zur Zeit des Neuen Testaments, nach der sogenannten Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und dennoch geschah es auch schon früher ab und an, dass der Geist Gottes über einen Menschen kam, um ihn zum Beispiel für eine ganz bestimmte Aufgabe zu befähigen. So heißt es zum Beispiel im zweiten Buch Mose am Anfang von Kapitel 31, »Und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit. Und seine Geschicklichkeit bestand darin, für den Bau der Stiftshütte Holz und Metall sowie Edelsteine und Halbedelsteine zu bearbeiten. Bezalel war also ein Kunsthandwerker. Auch König David wusste die Kraft des Geistes Gottes zu schätzen. In Psalm 51 betet er, »Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.« Im Vergleich dazu werden im Neuen Testament andere Akzente gesetzt. So heißt es beispielsweise im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, »Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist in euch wohnt?« Hier hat das Kommen und Gehen des Heiligen Geistes sozusagen ein Ende gefunden. Wenn Menschen, die an Jesus Christus glauben, es zulassen, dann nimmt der Heilige Geist, wie es so schön heißt, in ihnen Wohnung. Auch vom Innewohnen des Heiligen Geistes ist häufig die Rede. Gemeint ist damit ein dauerhafter Aufenthalt. Im Alten Testament scheint es das noch nicht zu geben. Aber Elihu, ein noch jüngerer Mann, ist darüber verwundert, dass er besser als all die anderen versteht, warum Hiob so sehr leiden muss. Und er führt seine Weisheit und Erkenntnis auf das Wirken des Geistes Gottes zurück. Denn der Geist ist es in den Menschen, der sie verständig macht. In unserem Bibeltext aus dem Hiob-Buch, Kapitel 32, erreichen wir nun Vers 9. Des Weiteren gibt Elihu zu bedenken, »Die Betagten sind nicht die Weisesten, und die Alten verstehen nicht, was das Rechte ist.« Für sich genommen klingt dieser Satz ganz schön mutig, aber zusammen mit der vorausgegangenen Begründung muss ihn wohl jeder akzeptieren. Nicht das Alter, nicht die Erfahrung, sondern Gottes Geist schenkt Weisheit. Und ein gutes Unterscheidungsvermögen, um richtig und falsch auseinanderhalten zu können. In der letzten Sendung habe ich bereits gesagt, dass mir Elihu fast wie ein Wegbereiter Gottes vorkommt. Denn, wie wir später noch sehen werden, ist er selber auch nicht in der Lage, Hiob die richtige Antwort auf seine Frage zu geben, warum er so viel leiden muss. Aber immerhin erkennt er, dass das Rededuell zwischen Hiob und seinen Freunden kaum etwas gebracht hat. Und er nähert sich dem wahren Grund für Hiobs Leid mehr an als alle anderen. Weiter ab Vers 10. Darum sage ich, hört mir zu, auch ich will mein Wissen kundtun. Siehe, ich habe gewartet, bis ihr geredet hattet. Ich habe aufgemerkt auf eure Einsicht, bis ihr die rechten Worte treffen würdet, und habe Acht gehabt auf euch. Aber siehe, da war keiner unter euch, der Hiob zurechtwies oder seiner Rede antwortete. Sagt nur nicht, wir haben Weisheit gefunden, Gott muss ihn schlagen und nicht ein Mensch. Soweit die Verse 10 bis 13. Gott muss ihn schlagen und nicht ein Mensch. Damit ist gemeint, Gott muss Hiob in die Schranken weisen. Euch wird es nicht gelingen. Irgendwie scheint Elihu irritiert zu sein, dass trotz so viel geballter Lebenserfahrung keiner von den drei Freunden verhindern konnte, dass Hiob ziemlich keck und selbstzufrieden bei seiner Meinung bleibt. Ich habe alles richtig gemacht. Mir kann niemand etwas ankreiden. Keine Spur von dem, was in Psalm 51 so trefflich beschrieben wird. Ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ganz sicher haben Hiobs Freunde versucht, ihn zu ängstigen. Und auch der Satan, der mit Gottes Erlaubnis Hiob so viel angetan hat, wusste ihn ebenfalls zu ängstigen. Aber in seinem Herzen ist Hiob immer noch ein sehr stolzer Mann, der nicht zugeben mag, dass er in Gottes Augen einfach nur ein sündhafter Mensch ist, wie alle anderen Menschen auch. Stolz, Selbstgerechtigkeit und Arroganz beeinträchtigen übrigens nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch zu den Mitmenschen. Mehr als einmal habe ich als Pastor mit Eltern gesprochen, die selbst in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen sind, die aber ihren Kindern beispielsweise ein Studium an der Universität ermöglicht haben. Und manchmal kommt dann eben der Punkt, dass Eltern klagen, unsere Kinder lassen sich von uns überhaupt nichts mehr sagen. Sie lassen uns spüren, dass wir ja doch keinen Durchblick haben. Wie sollen wir uns bloß verhalten? Schon mehrmals habe ich solchen Eltern geraten, einfach nur für ihre Kinder zu beten und immer bereit zu sein, sie wieder in die Arme zu schließen, sobald sie dazu bereit sind. Denn gegen Stolz, Selbstgerechtigkeit und Arroganz kann im Grunde nur Gott etwas ausrichten. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade, so heißt es im 1. Petrusbrief. Was Demut bedeuten kann, das veranschaulicht eine nette Anekdote aus dem Leben des englischen Erweckungspredigers John Wesley. mitten auf einer Brücke, einem schmalen Steg für Fußgänger, soll ihm mal jemand entgegengekommen sein, den er als einen sehr unhöflichen und groben Menschen kennengelernt hatte. Dieser Grobian dachte gar nicht daran, den Bauch einzuziehen, so dass beide aneinander hätten vorbeigehen können, sondern im Gegenteil. Dieser Kerl machte sich absichtlich besonders breit und sagte zu Wesley, »Für einen Esel habe ich noch niemals Platz gemacht.« Wesley antwortete, »Aber ich«, sprach's und trat ganz fix den Rückzug an, um den anderen durchzulassen. Vielleicht sollten wir das auch mal probieren, wenn andere Leute besser, schneller, mächtiger und durchsetzungsfähiger sein wollen als wir. Es einfach zulassen, ohne sich darüber zu ärgern. Und dann fällt mir zum Thema Demut auch noch das Bekenntnis des schottischen Dichters und Predigers Horatius Bonar ein. Er lebte ziemlich genau 100 Jahre nach John Wesley, also im 19. Jahrhundert. Er hat einmal gesagt, ich bin mit meiner Lieblosigkeit, meinem Stolz und meiner Gleichgültigkeit zu Gott gegangen und habe ihm alles bekannt. Als ich dann fertig war, ging ich noch einmal zu ihm und tat ein zweites Mal Buße, weil ich beim ersten Mal stolz gewesen bin auf meine Bußfertigkeit. Diese Geschichte zeigt, wie sehr der Stolz im Menschen verwurzelt ist. Auch vor Gott wollen wir zeigen, wer wir sind und was wir können. Zurück zu Hiob und seinen drei Freunden und zu Elihu, der sich erst dann getraut hat, das Wort zu ergreifen, nachdem die anderen mit ihrer Weisheit am Ende waren. Die nun folgenden Verse sind nicht so ganz einfach einzuordnen, denn zuerst wendet sich Elihu direkt an die drei Freunde, um dann in der dritten Person über sie zu reden. Möglicherweise richtet er diese Worte dann an eine größere Zuhörerschaft, die sich inzwischen eingefunden hat. Oder aber er wendet sich an die Leser des Hiob-Buches. Tatsächlich gibt es die Vermutung, dass Elihu der Verfasser sein könnte, eben weil es sich so anhört, als würde er in den folgenden Versen aus seiner ursprünglichen Rolle herausschlüpfen und seine Gedanken den Lesern mitteilen. Und hier nun also die Verse 14 bis 18. Elihu spricht, »Mich haben seine«, also Hiobs Worte, »nicht getroffen, und mit euren Reden will ich ihm nicht antworten. Ach, betroffen stehen sie da und können nicht mehr antworten, sie wissen nichts mehr zu sagen. Und da soll ich warten, weil sie nicht mehr reden, weil sie dastehen und nicht mehr antworten? Auch ich will mein Teil antworten und will mein Wissen kundtun. Denn ich bin voll von Worten, weil mich der Geist in meinem Inneren bedrängt.« Soweit die Verse 14 bis 18. Warum bedrängt der Geist Gottes Elihu in seinem Inneren? Weil Elihu sich dem Hochmut und dem Stolz Hiobs entgegensetzen soll. Und das erinnert mich daran, dass auch Christen manchmal hochmütig und stolz sind. Sie sind empfindlich, reizbar und leicht zu provozieren. Im Ernstfall sind sie schnell bereit, sich selbst zu verteidigen. Aber kritisieren lassen sie sich nur ungern. Sie prahlen mit ihren geistlichen Erfahrungen, sind aber weit davon entfernt, sich Gott vollständig zuzuwenden und ihm mit Hingabe zu dienen. Hierzu noch einmal, und diesmal vollständig, Psalm 51, Vers 19. »Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.« Mit Blick auf Elihu möchte ich noch einen Vers aus den Sprüchen Salomos zitieren. Dort heißt es ganz am Anfang von Kapitel 15, »Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm.« Nicht wenige Menschen scheinen das verdrängt oder vergessen zu haben. Ich selbst gehöre zuweilen auch dazu. In Elihu gärt es auf jeden Fall. Eigentlich keine gute Voraussetzung, um mit linden Worten für ein gutes Gesprächsklima zu sorgen. Andererseits behauptet Elihu, dass der Geist Gottes ihn antreibt. Weiter ab Vers 19. »Siehe, mein Inneres ist wie der Most, den man nicht herauslässt und der die neuen Schläuche zerreißt. Ich muss reden, dass ich mir Luft mache. Ich muss meine Lippen auftun und antworten. Vor mir soll kein Ansehen der Person gelten, und ich will keinem Menschen schmeicheln. Denn ich weiß nicht zu schmeicheln, sonst würde mich mein Schöpfer bald dahinraffen. Soweit die letzten Verse aus Kapitel 32. Und nun wendet sich Elihu direkt an Hiob und will ihm sozusagen gründlich den Kopf waschen. Höre doch, Hiob, meine Rede und merke auf alle meine Worte. Siehe, ich tue meinen Mund auf und meine Zunge redet in meinem Munde. Mein Herz spricht aufrichtige Worte und meine Lippen reden lautere Erkenntnis. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Interessant, dass Elihu an dieser Stelle betont, dass Gott bzw. der Geist Gottes ihn geschaffen hat. Zugleich ist es dieser Geist, der ihn erfüllt und der Elihus Worte nur so aus ihm heraussprudeln lässt. Im 1. Petrusbrief Kapitel 4 gibt es einen Vers, den ich am liebsten auf ein Schild schreiben und in jedem theologischen Seminar an die Wand hängen würde. Er lautet: Wenn jemand predigt, dass er's rede als Gottes Wort. Oder in einer moderneren Übersetzung: Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll der Geist Gottes durch dich sprechen. Und ich füge noch hinzu: Wenn dies nicht der Fall ist, dann suche dir bitte ein anderes Betätigungsfeld. Gute Redner werden auch andernorts gebraucht. Aber in der christlichen Gemeinde geht es darum, Gottes Wort zu verkündigen und auszulegen. Zurück zu unserem Bibeltext. Elihu, dieser verhältnismäßig junge Mann, der zuerst zurückhaltend war und brav gewartet hat, bis die anderen zu Ende geredet hatten, läuft nun so richtig zur Hochform auf. Zu Hiob sagt er, weiter ab Vers 5, »Kannst du, so antworte mir, rüste dich gegen mich und stelle dich. Siehe, vor Gott bin ich wie du, und aus Erde bin auch ich gemacht. Siehe, du brauchst vor mir nicht zu erschrecken, und mein Drängen soll nicht auf dir lasten. Du hast geredet vor meinen Ohren, den Ton deiner Rede höre ich noch. Ich bin rein, ohne Missetat, unschuldig und habe keine Sünde. Siehe, Gott erfindet Vorwürfe wider mich, er betrachtet mich als seinen Feind. Er hat meine Füße in den Block gelegt und hat Acht auf alle meine Wege. Siehe, darin hast du nicht recht, muss ich dir antworten, denn Gott ist mehr als ein Mensch. Das waren die Verse 5-12. Dass Gott mehr ist als ein Mensch, das wird wohl jedem einleuchten, der an ihn glaubt. Aber danach auch handeln, das fällt uns manchmal schwer. Genau wie Hiobs Freunde meinen wir manchmal zu wissen, warum Gott so und nicht anders handelt. Als hätte er uns das persönlich am Telefon mitgeteilt. In Wirklichkeit aber mutet Gott uns zu, dass manches für uns unbegreiflich bleibt. Trotzdem möchte er, dass wir ihm vertrauen. Weiter ab Vers 13. Warum willst du mit ihm hadern, weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt? Denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man's nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie, damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffart tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor des Todes Geschoss. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass sich seit Hiobs Zeiten doch sehr viel verändert hat. Ja, ich bin überzeugt davon, dass wir heute nicht auf nächtliche Träume warten sollen, um Gottes Weisungen zu empfangen oder um uns von ihm warnen zu lassen, wenn wir etwas Falsches vorhaben. Stattdessen sollten wir lieber zur Bibel greifen und so in ihr heimisch werden, dass wir ein Empfinden dafür bekommen, was richtig und was falsch ist. Zur Zeit Hiobs gab es die Bibel noch nicht, und in manchen Ländern ist sie auch heute noch nicht frei verfügbar. Deshalb halte ich Berichte von Missionaren für absolut glaubwürdig, wonach Gott in solchen Ländern oder in besonderen Situationen auch heute noch durch Träume zu den Menschen spricht. Im folgenden Abschnitt unseres Bibeltextes kommt Elihu auf eine zweite Variante zu sprechen, wie Gott seinem Willen Ausdruck verleihen kann. Hier dürfte Hiob besonders hellhörig werden, weil er doch sehr viel Leid erfahren hat. Seine 10 Kinder kamen bei einem Hauseinsturz ums Leben. Fast sein ganzer Besitz wurde geraubt und außerdem plagt ihn eine schlimme Krankheit. Tatsächlich kann Gott auch durch eine körperliche Erkrankung zu einem Menschen sprechen, behauptet Elihu. Weiter ab Vers 19. Auch warnt Gott ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern und richtet ihm sein Leben so zu, dass ihm vor der Speise ekelt und seine Seele, dass sie nicht Lust hat zu essen. Sein Fleisch schwindet dahin, dass man's nicht ansehen kann, und seine Knochen stehen heraus, dass man lieber wegsieht. So nähert er sich der Grube und sein Leben den Toten. Kommt dann zu ihm ein Engel, ein Mittler, einer aus tausend, kundzutun dem Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Sein Fleisch blühe wieder wie in der Jugend, und er soll wieder jung werden. Er wird Gott bitten, und der wird ihm Gnade erweisen, und wird ihn sein Antlitz sehen lassen, mit Freuden, und wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Soweit die Verse 19 bis 26. Elihu berichtet hier von einem Mittlerengel, dessen Aufgabe unter anderem darin besteht, dem Erkrankten klarzumachen, warum er so leiden muss. Und wenn der Engel ein Lösegeld findet, sprich, wenn der betreffende Mensch seine Schuld einsieht und Buße tut, dann wird dieser Engel vor Gott zum Fürsprecher. Inwiefern das alles nur bildlich gemeint ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Auf jeden Fall sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass das ganze Buch Hiob ein poetischer Text ist, in dem sehr viele bildhafte Elemente verwendet werden. Andererseits spricht auch das Neue Testament von Engeln und dienstbaren Geistern, die im Verborgenen wirken. So heißt es etwa im Hebräerbrief Kapitel 1, sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer willen, die das Heil ererben sollen? In unserem Bibeltext führt uns Elihu nun vor Augen, was mit demjenigen passiert, der seine Schuld erkannt hat und von Gott begnadigt wurde, dessen Krankheit also von ihm weggenommen wird. Ich lese weiter ab Vers 27. Er wird vor den Leuten Lob singen und sagen, ich habe gesündigt und das Recht verkehrt, aber es ist mir nicht vergolten worden. Gott hat mich erlöst, dass ich nicht hinfahre zu den Toten, sondern mein Leben das Licht sieht. Und dann wendet sich Elihu wieder direkt an Hiob. Siehe, das alles tut Gott zwei- oder dreimal mit einem jeden, dass er sein Leben zurückhole von den Toten und erleuchte ihn mit dem Licht der Lebendigen. Merk auf, Hiob, und höre mir zu und schweige, damit ich reden kann. Hast du aber etwas zu sagen, so antworte mir. Sage an, ich will dir gern Recht geben. Hast du aber nichts, so höre mir zu und schweige. Ich will dich Weisheit lehren. Tja, und von dieser Weisheit möchten wir natürlich auch ein Stück abbekommen. Aber welche Schlussfolgerungen dürfen wir aus dem Gesagten ziehen? Und wann begeben wir uns auf gefährliches Glatteis? Schließlich ist nicht jede Krankheit eine disziplinarische Maßnahme Gottes. Und bei weitem nicht jede Krankheit wird von Gott geheilt. Umgekehrt sollten wir nicht von vornherein bestimmte Möglichkeiten ausschließen. Im Hebräerbrief Kapitel 12 werden die Christen aufgefordert, an Jesus, ihren Herrn, zu denken, der schließlich auch viele körperliche Qualen erduldet hat. Zitat: Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Soweit aus Hebräer 12, die Verse 3 bis 7. Und weiter Vers 11. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Wenn eine Krankheit oder eine andere schwierige Lebenssituation wirklich als Züchtigung aufzufassen ist, Wenn das so ist, dann können wir auf ganz unterschiedliche Weise darauf reagieren. Erstens, wir können so tun, als ob das alles mit Gott überhaupt nichts zu tun hätte und fragen ihn deshalb auch nicht um Rat und Wegweisung. Zweitens, wir können uns von einer Krankheit oder einer anderen leidvollen Erfahrung so sehr niederdrücken lassen, dass wir innerlich aufgeben und gar keinen Ausweg mehr sehen. Oder aber wir können drittens Gottes Züchtigung als eine solche annehmen, uns von ihm zurechtbringen lassen und im Glauben wachsen. Bei Hiob sind die Würfel noch nicht gefallen. Noch ist offen, wie er schlussendlich auf das schwere Leid reagiert, das ihm das Leben so schwer macht. Seine erste Rede hat Elihu beendet. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel folgen die Nummer 2 und die Nummer 3. Ob sich Hiob davon wohl beeindrucken lässt? Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.